Heute ist die neue Musik ja ganz anders als vor 40 Jahren. Heute gibt es alles, 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 alles.
Aber scheitern muss man.
Ich finde einfach wichtig, dass ein Orchesterkonzert nicht eine risikofreie Zone ist.
Musik am Puls der Zeit ist ein Podcast der Basel Sinfonietta, das weltweit einzige große Orchester für zeitgenössische Musik. Ausgehend von aktuellen Konzertprojekten diskutieren hier der Musikwissenschaftler Robin Keller und Baldur Brönnimann, Principal Conductor der Basel Sinfonietta, mit KomponistInnen, Dirigenten oder SolistInnen über neue und neueste Orchestermusik. Musik am Puls der Zeit bei Basel Sinfonietta. Herzlich willkommen zur allerersten Folge Musik am Puls der Zeit, der neue Podcast der Basel Sinfonietta. Wir werden im nächsten halben Jahr immer zu gegebenem Anlass eines Abo-Konzerts einen Podcast aufnehmen. Baldur Brönnimann, Principal Conductor der Basel Sinfonietta, wird dabei sein. Ich werde dabei sein, Robin Keller, Musikwissenschaftler, und wir werden mit Gästen, mit KomponistInnen, mit DirigentInnen oder mit SolistInnen über aktuelle Werke sprechen und über die zeitgenössische Orchestermusik. Zum Auftakt, zum fünften Abo-Konzert der Basel Sinfonietta dieses Jahr, das unter dem Titel 60 Jahre in Groove aufgeführt wird, haben wir gleich einen prominenten Gast eingeladen, Dieter Ammann, einer der wichtigsten Schweizer zeitgenössischen Komponisten. Und wir nehmen heute auf, tatsächlich am 17. Mai, also eine Weile vor dem Konzert, an Dieters Geburtstag. Und in diesem Zuge möchten wir natürlich Dieter zuerst gratulieren zum Geburtstag.
Ja, herzlichen Dank.
Ja, und wir freuen uns sehr, dass wir auch hier in Zofingen sein dürfen, bei Dieter im Esszimmer.
Baldur pfeift schon das Happy Birthday, genau. Und wir starten mit dem Gespräch auch gleich und wir bleiben kurz bei deinem Geburtstag. Was machst du denn an deinem Geburtstag überhaupt? Was hast du heute vor?
Also ich liebe es, Geburtstagspodcasts aufzunehmen. Nein, es ist natürlich so, vielleicht merkt man das auch daran eben, dass ich das sehr gerne mache heute, dass mir Geburtstage eigentlich gar nicht so extrem viel sagen, wie zum Beispiel meiner Frau. Aber ich will mich nicht beklagen, ich hatte bis jetzt einen wunderschönen Morgen. Der hat vor etwa 2 Stunden für mich begonnen. Ich bin ein Spätaufsteher und spät ins Bett gehe und habe dann als etwas vom Ersten eine wunderschöne Grußadresse per Video von Wolfgang Riem bekommen. Und jetzt freue ich mich extrem auf das Gespräch heute.
Dein 60. Geburtstag wird ja nicht nur von der Basel Sinfonietta gefeiert, sondern auch von anderen Orchestern in der Schweiz. Das Luzerner Sinfonieorchester hat Werke von dir gespielt zu deinem Geburtstag und auch an der Hochschule in Luzern werden Anlässe organisiert. Was bedeutet das für dich, dass die Orchester deinen Geburtstag oder deine Werke jetzt so kondensiert zelebrieren oder das wirklich breit zur Aufführung bringen?
Es ist was Wunderbares. Einfach deshalb, weil das Absurde an Kunstmusik ist ja, dass sie Kunstmusik ist. Also, dass sie eigentlich jegliche quantitative Effizienznutzungsgedanken eigentlich entzogen ist. Weil wenn ich jetzt reich werden möchte, würde ich sicher nicht Orchesterwerke für zeitgenössische Musik schreiben. Aber ich denke natürlich jeweils dann schon, wenn ich 1-2 Jahre, manchmal am Klavierkonzert waren es 3 Jahre, wenn ich da irgendwie am Arbeiten bin, das wäre dann schon absurd, wenn es dann eine 20 Minuten Musik gäbe und dann wäre das weg. Und ich glaube, die Verschriftlichung von Musik, also sprich der Kompositionsvorgang, hat für mich jedenfalls vor allem auch den Wert, dass die Musik das Resultat reproduzierbar ist. Und von daher ist das natürlich wunderschön für einen Komponisten, wenn er dann seine Musikflücke sehen und hört. Ich fühle mich sehr geehrt, aber eben dadurch, dass die Musik lebendig interpretiert wird, dass sie auch lebendig rezipiert wird. Ohne Publikum würde es auch keinen Sinn machen. Ja, das ist was Schönes.
Ja, und gerade wenn du das ansprichst, dass die Musik reproduziert wird immer wieder, ich glaube, es werden ja in Basel die Werke Boost, Core und Turn aufgeführt, die ja zu einem Triptychon zusammengehören eigentlich. Und soweit ich das gesehen habe, wurden diese 3 Werke noch nicht sehr oft als Triptychon tatsächlich gespielt. Ich glaube, Pierre Boulez hat die mal auf CERN Festival gespielt als Triptychon und sonst wird das sehr wenig gespielt. Also ist auch schön, dass die Werke, die zusammengehören, auch
jetzt in der Gesamtheit aufgeführt werden, oder?
Unbedingt. Also die drei Werke funktionieren natürlich formal komplett als eigene Werke und der Gedanke des Triptychons kam später. Aber als Baldur und ich so ein wenig rumdachten, hat, ich glaube, es kam sogar von Baldur, dass er sagte, du, man könnte das Triptychon machen. Da war ich natürlich überglücklich, weil sich die Werke schon auch gegenseitig bespiegeln. Und es sind ja auch fast 10 Jahre zwischen dem ersten und dem dritten. Ja, das ist eine ganz schöne Sache.
Du sprichst gleich schon die Programmzusammenstellung an, eben, da gibt es viel Kommunikation auch zwischen dir und Baldur. Wie ist das so vonstatten gegangen? Hast du Dieter sagen können, ich möchte, dass ihr das und das und das spielt? Oder hast du Baldur Vorschläge gemacht, hey, wir könnten das so zusammenstellen? Wie muss man sich das vorstellen?
Wir wollten einfach das Porträt machen mit Sachen, die man vielleicht auch nicht immer hört und so. Und ich hatte einfach das Gefühl, weißt du, bei neuer Musik, es gibt einfach so viel Werke, was du die 10, 15 Minuten gehen. Und ich wollte etwas machen, das richtig irgendwie einen gewissen Zug und eine gewisse Länge hat und so. Und Dieters Musik ist für das natürlich ideal, weil er schreibt so innovativ und auch so griffig und auch so interessant für Orchester, dass wir uns eigentlich von Anfang an vorstellen konnten, dass eine längere Spannbreite von Musik eigentlich sehr gut funktionieren würde. Und deswegen sind wir natürlich auf das Triptychon gekommen, also die drei Werke zusammen zu machen.
Finde ich wunderbar. Und übrigens, das muss ich also auch noch erwähnen, die Basel-Sinfonietta ist einfach wirklich ein toller Verein und vor allem auch mit dir, Baldur, habe ich das besprochen. Ich habe dann irgendwann mal das Gefühl oder die Idee gehabt, du, statt dass wir noch etwas machen, also es war, glaube ich, noch das Saxophonkonzert oder Grooves für kleineres Orchester, jedenfalls hätte es schon noch Stücke gegeben, auch Glut und so, aber dann ist mir in den Sinn gekommen, dass das natürlich eine super Chance wäre für junge Komponierende, wenn die mal für ein gutes professionelles Orchester schreiben dürften. Und tatsächlich ist die Basel-Sinfonietta völlig zwanglos darauf eingegangen, auf diese Idee. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ihr das ermöglicht, Baldur, dass Aregnas Matirosian und Alsunik Matulina jetzt auch mit zwei Werken vertreten sind.
Ja, ich meine, da haben sich bei uns natürlich auch, also die Türen, die waren eh schon offen, weil es ging ja einerseits ging's ja darum, Dieter Amann in all seinen Facetten zu präsentieren, das heißt als Komponist, als Musiker und auch als Lehrer. Und andererseits ist es natürlich für uns auch eine Zielsetzung, dass wir nicht nur arrivierte neue Musik präsentieren, sondern dass wir auch jungen Leuten eine Chance geben. Und da sind wir eh immer auf der Suche und so. Und du bist so am Puls mit deinen ganzen Studenten und so. Also es war eigentlich eine ganz logische Entwicklung von dem Programm.
Alsunik Matulina und Aregnas Martirosian studieren beide bei dir, Dieter. Sie haben zwei ganz eigenständige Kompositionen geschrieben für dieses Konzert. Bist du da als Lehrer involviert jetzt in diesem Fall, wenn sie einen Auftrag haben? Wie kann man sich das vorstellen?
Nein, also ich bin sehr involviert. Also das war eigentlich die letzten 1,5 Semester war das der zentrale Unterrichtsinhalt. Nur was ich nicht tue, ist, dass ich sage, das ist Mist und du musst das so und so machen. Aber ansonsten ist mir ja wichtig, dass diese Leute Musik, die sie irgendwie in sich angelegt haben, dass sie die entwickeln können und gedanklich und durchaus probieren. Ich meine, heute mit dem Computer hört man ja sowieso ziemlich alles, was man schreibt. Also wenn man es so macht wie ich oder so andere ältere Leute mit Bleistift und innerem Ohr. Und das war wirklich ein Prozess, muss man sich vorstellen. Da gibt es x Zweifel und dann steht man wieder an und dann muss man wieder ein wenig motivieren oder sagen, vielleicht ja, geh mal, vielleicht nicht linear weiter, versuch mal dir sonst noch etwas zu skizzieren, was du vielleicht später ins Stück bringst oder wo du dann hinkomponierst, auch wenn es nicht dann vielleicht vorkommt, aber als Vorstellung, so als Zielpunkt kann dir das helfen, eine Wegstrecke zu gehen und so weiter. Das war faszinierend und sie haben ja komplett unterschiedliche Ansätze, die beiden. Also bei Alsunik Matulina ist die Musik aufgrund ihrer Herkunft und auch vielleicht auch aufgrund ihrer Religiosität ein wenig oder ihres, wie soll ich sagen, nicht Mystizismus, aber sie hat einfach einen anderen Hintergrund jetzt zum Beispiel als Aregnas. Bei ihr ist Musik wirklich etwas sehr Existenzielles und bei Aregnas ist die Musik auch existenziell, aber es geht ihr dann wirklich mehr um die Musik an sich, also um den Klang. Und sie hat ein Experiment gewagt in dem Sinn, dass sie gesagt hat, ich schreibe eine Art von Hommage an meinen Lehrer, indem ich mich einer Partitur von ihm annehme und wirklich diese nicht als Steinbruch, aber sie hat sich doch irgendwo inspirieren lassen von Glut. Und das ist was ganz Interessantes, oder? Das wird jetzt ein wenig ein anderes Stück durch den unterschiedlichen Blickwinkel, den sie eingenommen hat. Oder die, es ist einfach eine andere Ausgangssituation als jetzt zum Beispiel bei ihrem letzten Orchesterstück. Ja, ich bin sehr gespannt auf beide Stücke.
Ja, wie ist das, Baldur, der Vergleich zwischen den zwei Schülerinnen und Dieter Ammanns Partituren? Was sind da die Unterschiede? Ist das, merkt man da die Einflüsse des Lehrers auf die Schülerinnen in der Partitur, vielleicht in der Schreibweise?
Ich finde, man sieht es in der, nicht unbedingt in der Instrumentation, aber in der Instrumentenbehandlung merkt man es ein bisschen. Weil, weißt du, Dieter schreibt einfach richtige Instrumentalmusik und das merkt man natürlich den Studenten an. Wenn man heute Leute anguckt aus der jungen Generation, kommen sehr oft sehr konzeptionelle Sachen oder auch, also die vielleicht ein Orchester in einer ganz, ganz anderen Weise behandeln, dass man gar nicht auf seinen Instrumenten spielt oder dass alle möglichen anderen Dimensionen dazukommen. Und die zwei Werke sind halt richtige Orchesterwerke und auch sehr interessant, also auch sehr verschieden, die zwei. Und ich finde, also die Handschrift von Dieter, die sieht man natürlich schon. Also nicht nur bei Kraft, sondern das in beiden Werken merkt man das ein bisschen. Aber das ist ja auch klar, sie sind ja auch Studenten. Ich meine, das ist, irgendwo ist das ja präsent. Ich meine, ich habe gerade der vierte Beethoven eine kleine Radiosendung gemacht und die ganzen Einflüsse von Haydn und so, das war natürlich die Zeit, die mit Haydn studiert hat und so, und seine Werke, die Werke, die er dann kennengelernt hat, sind in dieses Werk dann eingeflossen, halt nicht direkt, aber irgendwo halt, man unterrichtet damit, man beschäftigt sich mit den Konzepten, vielleicht geht eine neue Tür auf und so, und das ist bei diesen Komponistinnen halt auch.
Es ist ja so, dass ich glaube, Leute wollen bei mir studieren, die eine, das hast du eben schon recht, Baldur, die eine ähnliche Vorstellung von Musik machen haben. Also man muss ehrlich sagen, es gibt heute Professoren, auch an deutschsprachigen Hochschulen, die können selber nicht mehr für Orchester schreiben, vermutlich weil sie nie die Gelegenheit dazu hatten. Das war wirklich ein Problem, oder? Also wenn man da schon bei Stockhausen und Nono und Bulez die Nase rümpfte und Lachenmann, dann hatten natürlich kleinere Namen noch viel weniger Chancen. Das war einfach eine Zeit lang so. Heute arbeiten die Orchester in die andere Richtung, das finde ich sehr gut. Aber es gibt tatsächlich eine Dozentengeneration, für die ist das Orchester ein Werkzeug, das sie nicht handhaben können wollen. Beides. Und dadurch gibt es natürlich dann auch sehr viel, zum Beispiel konzeptionelle Stücke. Wenn ich aber Musik schreibe, und ich glaube, das machen meine Studierenden größtenteils auch so, dann überlege ich mir wirklich die Haptik, die Mechanik des Instruments, die Abläufe, also die physiologischen Abläufe. Bringt's das? Möchte ich das spielen? Möchte ich diese Phrase? Spüre ich das? Oder macht dieses Pizzicato im Forzatissimo einen Sinn auf 2/32? Muss das dort sein? Oder kann ich es auch Aufschlag bringen, was den Musiker mehr Sicherheit gibt? Und also das sind alles Dinge, die halt aus dem Musizieren rauskommen. Und deshalb, glaube ich, gibt es schon eine Verwandtschaft von den Stücken, auch wenn die sicher anders klingen.
Das ist ja allgemein ein bisschen so. Weißt du, Nigma Tulinas Stück ist vielleicht in gewisser Hinsicht ein bisschen speziell, dass es vielleicht, weißt du, so rein gestisch vielleicht ziemlich auch gewisse Risiken eingeht, weißt du, auch mal etwas ganz alleine stehen lässt und so. Aber man merkt das wirklich, dass einerseits gibt es heutzutage sehr viele Leute, die wirklich ganz hervorragend und auch irgendwie ganz innovativ auch für Orchester schreiben. Aber andererseits hat das Orchester halt immer noch so einen gewissen ein Duft nach Tradition, die halt zum Teil auch dazu führt, dass die Leute irgendwie mit diesem Konzept irgendwie, also mit dieser Form oder mit diesem Genre anders umgehen müssen. Aber ich finde grundsätzlich, das Orchester hat einfach sehr, sehr viel zu bieten, wenn man es halt unter wirklich einem eigenen Blickpunkt anguckt. Das ist aber für junge Komponisten manchmal einfach nicht so einfach, weil du sehr wenig Gelegenheit hast, erstens für Orchester zu schreiben und zweitens mit Orchester zu üben. Weißt du, wenn du für ein Trio schreibst, dann kannst du mit ein paar Kollegen zusammen das ausprobieren und kannst wachsen und du wächst mit den Instrumentalisten zusammen und so weiter. Aber mit Orchestern ist das sehr schwer und das haben wir zum Teil auch uns selber, also wir verschulden das selber, weil wir den Leuten einfach viel zu wenig die Gelegenheit geben. Weißt du, ich meine, du hast in einem Orchesterprogramm, du hast vier Proben und dann machst du ein Stück von einem jungen Komponisten und wenn es irgendwie in der zweiten Probe nicht schon funktioniert, sagen alle, ah, das ist nichts, denn und da kriegt er nie mehr einen Auftrag. Und das ist doch keine Art und Weise, irgendwie an das ranzugehen. Man muss die jungen Komponisten wirklich auch als Partner behandeln, dass sie die Chance haben, mit mit uns zusammen auch zu wachsen, weil wir brauchen gutes Repertoire, sie brauchen die Gelegenheit und das ist eigentlich noch viel zu wenig dann. Das ist jetzt schön, dass wir halt jetzt die Gelegenheit haben mit diesen zwei Komponistinnen.
Ja, das ist wunderbar, weil ehrlich gesagt, bei mir war es auch eine Glückssache in dem Sinn, dass ich erst mit 30 zu komponieren begonnen habe und dann mit, glaube ich, mein viertes oder fünftes Stück war dann ein Auftrag für ein Saxophonkonzert und ich, wenn das in die Hose gegangen wäre, weil da kamen schon einige Leute und schauten, was macht jetzt der mit dem großen Orchester, das war dann ein Türöffner, oder? Aber wenn ich jetzt sehr jung gewesen wäre oder noch nicht so weit gewesen wäre, dann wäre das vielleicht anders verlaufen. Also von daher muss man Gelegenheiten schaffen. Das ist ganz wichtig, dass auch sogar mal das Scheitern drinlegen muss. Und noch ein Wort zur Tradition des Orchesters. Für mich ist das eben die Stärke des Orchesters. Also ich würde nie, ich hatte mal eine Auftragsanfrage für, glaube ich, 5 Fagotte, Elektronik und großes Ensemble und von jemandem sehr berühmten. Da habe ich gesagt, nein, ich schreibe doch nicht irgendwie für eine Besetzung, die es einmal im Leben gibt. Da wurde ich dann als ein wenig arrogant angeschaut. Später konnte ich dann ein normales Ensemblestück für dieses Ensemble schreiben. Aber ich will damit sagen, dass Ensembles oder Klangkörper oder Institutionen mit Tradition, dass man die, wenn man die innovativ mit neuen Inhalten füllen kann, die aber eben anknüpfen an die auch Beschränktheiten, die eine Tradition natürlich hat, dann überhaupt so entstehen nur Traditionen. Versteht ihr? Und deshalb ist das so wichtig, dass wir die Orchester mit guter Musik beliefern.
Das finde ich ganz wichtig, was du sagst, weil das Scheitern, weißt du, Scheitern, das hat so was Negatives. Dabei ist es eigentlich was Positives. Du musst mal gucken in der Musikgeschichte, wie viele wichtige Werke sind ursprünglich gescheitert. Bei wie vielen Werken hat man innerhalb von diesem Orchestermechanismus gedacht, das geht nicht, es ist unrealistisch, es ist zu schwer, es hat keine Form, weißt du, ey, du Bruckner, weißt du, gekürzt und das hat doch, weißt du, der kann doch gar nichts und so, und der Beethoven und so weiter. Was wir aber einfach akzeptieren müssen, ist, dass das Scheitern ein ganz wichtiger Teil vom Abenteuer der klassischen Musik ist. Wir haben so selten Scheitern, weißt du, es sind alles nur Meisterwerke. Und man hat überhaupt diesen ganzen direkten Bezug zum Leben ja nicht mehr dabei. Und da ist das Scheitern ja ganz wichtig, dass du aus einem Konzert rausgehen kannst. Also das war so ein Schwachsinn. Wieso haben die sowas gespielt? Das, weißt du, und diese ganze Diskussion drüber, was gut heißt und was es mit mir macht, ich finde das extrem wichtig. Und das kriegt man halt nur mit, wenn man halt sich dem auch ausliefert.
Absolut. Ich meine, man muss die Dinge spielen oder auch multimedial, es gibt ja auch viel Schrott. Aber man muss das Ganze machen, damit überhaupt der Filter der Zeit dann spielen kann. Oder? Also die Auslese, die passiert später, aber wir müssen die Gegenwart mit Gegenwärtigem gestalten. Und ich begreife es auch nicht, dass man als Musiker, Musikerin, als junger Mensch das Interesse haben könnte, immer nur Musik aus einer Zeit zu spielen, wo man noch die Sterne putzte, also wo man noch gar nicht auf der Welt war. Das ist für mich nicht ganz schlüssig. Es muss beides sein.
Ja, vor allem die Musikgeschichte ist auch voll von Scheitern. Ich meine, wir spielen heute noch 1812 von Tschaikowski. Ich meine, gerade im Orchesterrepertoire gibt es ja Sachen, die also wirklich dem Urteil nicht standhalten und so, aber das heißt ja nichts. Weißt du, das Wichtige ist auch die Grundhaltung, an das alles ranzugehen. Ja. Weißt du, es gibt ja, das Orchester war ja früher nicht so ein fabrikmäßiger Betrieb wie heute. Das waren einfach Ansammlungen von Musikern, ja. Und dass das ein bisschen standardisiert wurde, waren manchmal auch die Orchesterkompositionen wurden ein bisschen standardisiert. Und es gibt einfach Leute, die scheitern nie, aber die schreiben auch nie richtig was Gutes. Und ich finde einfach wichtig, dass ein Orchesterkonzert nicht eine risikofreie Zone ist. Ein Teil von dieser Spannung und dieser Abenteuerlust, also eine Art und Weise, diese Abenteuerlust zurückzukriegen, ist eben neue Musik zu spielen.
Ich muss allerdings sagen, also wenn wir beim Begriff des Scheiterns nochmal sind, natürlich, wenn ich 2 Jahre an einen 15 Minuten Musik schreibe, ist das auch deshalb, weil ich unterdessen 280 Mal gescheitert bin. Nur, und das verlange ich auch von meinen Studierenden, das Scheitern sollten sie in der Stube lassen, in der eigenen. Das heißt, sie sollten dann weiterschreiben, wenn sie das Gefühl haben, doch, das ist etwas mehr als einfach irgendwas, nur weil ich nicht, eben weil ich gescheitert bin. Also, weil wir nehmen doch auch Spezialisten wie gute Dirigenten, Dirigentinnen, wir nehmen 70 Musiker, ihre ganzen Kräfte und Ausbildung und was sie haben, nehmen wir in Anspruch als Komponierende. Und deshalb sollten wir das Scheitern möglichst vorher machen. Aber scheitern muss man.
Es geht ja nicht nur ums Scheitern, sondern auch ums Risiko eingehen. Das gehört ja zusammen und das ist nicht nur von der komponierenden Seite so, sondern ja irgendein Stück weit auch von der Orchesterseite so, dass man sich als Basel Sinfonietta zum Beispiel auch etwas wagt oder ein Risiko eingeht, wenn man sagt, wir geben einem jungen Komponisten, einer jungen Komponistin die Chance, ein Stück für Orchester zu schreiben. Und diese Komponistin, dieser Komponist kennt man eigentlich gar noch nicht. Aber und auch da geht man irgendwie ein Risiko ein, stelle ich mir vor, jemandem diesen Auftrag zu geben. Und dann weiß man überhaupt nicht, was auf einem zukommt. Das kann ja auch sein, dass man dann als Orchester an dieser Musik scheitert oder dass man merkt, der Komponist ist jetzt da, gescheitert und wir spielen diese Musik und das kommt beim Publikum irgendwie gar nicht an. Ist ja auch von der Orchesterseite ein Risiko dabei.
Ja, aber weißt du, da ist natürlich auch eine Entwicklung drin für ein Orchester. Also ich habe eigentlich von Anfang an bei der Basel Sinfonietta immer versucht, weißt du, eine Kultur zu kultivieren, wo man eben nicht irgendwie, weißt du, nach 10 Minuten in einer Probe sagt, ah, das geht doch gar nicht und so, weißt du, sondern dass man sich eben, weißt du, dass man anders, dass der Bezug zu einem Komponisten und seinem Werk anders ist, dass man sich grundsätzlich als Partner versteht. Und ich denke, das ist für ein Orchester oder auch für uns als Musiker ist das eine ganz, ganz wesentliche Erfahrung. Ich denke jetzt unterdessen, wo wir stehen mit der Basel Sinfonietta, da sind wir an einem anderen Punkt angelangt. Also wir haben irgendwie ein anderes Verhältnis auch zur Musik von heute und so. Aber das kommt natürlich nur, wenn man es wirklich auch macht. Also ich kann manchmal, wenn ich mit anderen Orchestern arbeite, kann ich ihnen manchmal nicht vorwerfen, dass sie sich in eine neue Ästhetik nicht irgendwie wirklich einfinden können, weil man hat sehr, sehr wenig Zeit, man spielt irgendwie jede Woche ein Programm, man hat irgendwie super wenig Probenzeit und man hat vor allem gar keine Kultur für das eigentlich. Und das muss man schon auch ein bisschen aufbauen. Und ich finde das ganz wichtig für uns, dass wir uns nicht nur technisch entwickeln und irgendwie bessere Intonation haben, dass wir besser klingen und so, sondern dass wir uns auch ästhetisch entwickeln.
Die ästhetische Entwicklung, die wird ja oftmals in Instrumentalstudien etwas vernachlässigt, weil halt das Handwerklich-Technische unglaublich an erster Stelle stehen muss. Aber ich kann euch sagen, es ist schon auch wichtig, die Interpreten, was du gesagt hast, die müssen wir natürlich als Komponisten mitnehmen. Oder es muss ein gegenseitiges sich tragen und raufschaukeln auch sein. Also ich habe jetzt gerade erlebt, in den Hochschulkonzerten hatte es zum Beispiel eines meiner absolut, finde ich, besten Stücke. Und ich finde ja alle meine Stücke gut, muss ich sagen, sonst hätte ich sie nicht rausgehabt. Das ist wirklich ein super Stück. Und das wurde aber so nicht gut gespielt und das kann man nicht als Hörer, kann man nicht sagen, ah, das Fis war falsch und die waren rhythmisch da nicht zusammen, weil das ist manchmal geht das so. Und trotzdem, das Publikum hat, nachher kam ein Duo für Sopransax und Gitarre und die haben das so musiziert, dass das Publikum einfach stand nachher. Also das heißt, obwohl man keine Vergleiche hat bei neuer Musik, spürt das Publikum, ob etwas authentisch so kommt und so muss oder ob es einfach passiert, weil man es aus Unvermögen, aus irgendwelchem. Deshalb ist es so wichtig, dass die Interpreten ausgesetzt werden allem Neuen so, weil wenn sie es nicht tun als Junge, als Ältere machen sie es sicher nicht mehr.
In diesem Zusammenhang gerade eine Frage. Wenn jetzt du komponierst, Dieter, erhältst du einen Auftrag, sagen wir von der Basel Sinfonietta hier oder von einem ganz anderen Orchester einen anderen Auftrag. Das sind ja zwei verschiedene Interpreten, die ganz verschiedene Klangideale haben, ganz verschiedene Hintergründe. Gehst du da auch anders ans Komponieren ran oder hast du das nicht so im
Hintergrund? Nein, auf keinen Fall. Also, weil, schau, ich finde, die einzige Legitimation, warum ich so Zeit vertrödle mit Böllchen schreiben, ist ja, dass ich wirklich eine eigene Klangwelt erschaffen kann so. Und wenn ich das anpassen müsste, quasi das Resultat an Interpretierende, dann würde ich sicher nicht diese Musik machen. Dann könnte ich gerade so gut eine Musik machen, die sich dann wirklich verkauft. Vielmehr ist es so, dass die Interpreten vermutlich deshalb meine Musik oft sehr gerne spielen, weil sie als Musikerinnen und Musiker mitgenommen werden. Also das heißt, sie können tatsächlich interpretieren und müssen nicht nur exekutieren, also 13-9 spielen und da noch das Kriechen muss genau, sondern es ist eine Genauigkeit natürlich, die muss man haben, aber man kann sie irgendwie musikalisch auch erfüllen und dadurch auch mit eigenem Füllen dann beim Spielen.
Das geht ja zusammen mit dem, was du vorhin gesagt hast. Die Aufführung kann man ja nicht von der Qualität der Musik eigentlich trennen, weil das ist ja genau so, was du, etwas wird mit Überzeugung gut gespielt und da kommt es auch gut an. Und das ist natürlich bei neuer Musik, ist das ganz speziell, weil neue Musik hat sehr oft so hohe technische Anforderungen, dass halt sehr oft die Aufführungen im Technischen eigentlich stehen bleiben. Ich meine, das müssen wir uns alle bei der Nase nehmen, ich selber auch. Weißt du, wie oft bist du in einer Probe und sagst einfach hier an der Spitze und hier ein bisschen kürzer und hier ein bisschen tiefer und so. Also alles technische Information und man kommt eigentlich gar nie zu diesem emotionalen Zugang zur Musik. Aber die Überzeugung, die von der Bühne kommt, und wenn jemand, das Gewicht, das hinter einem Werk und einer Aufführung steht, die kommt halt eben erst, wenn das Emotionale auch dahinter steht. Und beim Orchester merkst du das natürlich noch viel mehr, wenn noch viel mehr Leute auf der Bühne sind und so.
Ja.
Das ist eben etwas, finde ich, unter dem die neue Musik sehr oft leidet, weil man manchmal nicht die Bedingungen hat, um sie wirklich gut zu spielen. Um sie gut zu spielen, muss man nicht nur verstehen, was man spielt, man muss auch spüren, was man will. Und das braucht einfach eine gewisse Zeit.
Genau, dann interpretiert man und führt nicht nur aus, möglichst korrekt. So. Ich meine, wenn man Mozart so spielen würde, wie gewisse Uraufführungen von zeitgenössischer Musik, würde kein Schwein hinhören.
Ja, aber das, weißt du, das ist natürlich klar, du hast mit Mozart hast du den ganzen Erfahrungsschatz, seit du ein Kind bist. Und ich meine, da musst du nicht mehr, da musst du gewisse Sachen musst du an der Musik nicht mehr herstellen. Aber mit neuer Musik musst du natürlich sehr oft zuerst in die Klangwelt eintauchen und dann nachher die zu deiner eigenen machen als Interpret. Und in einem Orchester ist das noch schwieriger, weil wenn du irgendwie Triangel spielst, dann machst du irgendwie, das ist eine extreme Arbeitsteilung, weil ich meine, da hast du mit dem Schlussresultat so wenig zu tun, aber deine Emotionen und was dahinter steht, zählt eben trotzdem.
Ja, ja, die Energie und alles, ja, ja.
In dieser Hinsicht ist ja die Basel-Sinfonietta gerade für die moderne Musik ein Himmel auf Erden sozusagen, weil die Basel-Sinfonietta sich ja wirklich nur auf zeitgenössische Musik spezialisiert und da auch die Musiker und Musikerinnen mit Herzblut dabei sind, eben diese moderne klassische Musik sozusagen mit Herzblut umzusetzen und eben zu interpretieren und nicht nur auszuführen, im Dialog zu stehen mit Komponist, mit Komponistin. Das ist ja ein für Komponisten, denke ich, ein großartiger Zufall, gerade für dich, Dieter, als Schweizer Komponist, dass du hier in der Schweiz so ein Orchester hast, das sich eben genau auf diese Musik fokussiert.
Ich sage mal, für meine Art der Musiksprache, also ich schreibe es zum Beispiel dann für die Berliner. Es ist ja nicht so, dass für mich, für meine Musik jetzt Hyperspezialisten. Es gibt natürlich Anforderungen, die findet man im 19. Jahrhundert nicht, das ist klar. Aber wenn du einen Lachenmann spielst, ist natürlich das Repertoire, das Vokabular, das du haben musst, schon noch ziemlich ein avancierteres in dem Sinn, dass es weiter weg von der sogenannten Ordinario-Behandlung deines täglichen Arbeitsinstruments geht. Aber die Basel-Sinfonietta ist sowieso ein Glücksfall, jetzt losgelöst von mir. Das ist einfach eine tolle Institution.
Wie würdest du die Schweizer zeitgenössische Musiklandschaft so beschreiben?
Ja, die ist kurz beschrieben. Wir haben im Orchesterbereich die Basel-Sinfonietta und wir haben unterdessen Schweizer Orchester, die sehr fähig und auch willens sind, ab und zu zeitgenössische Musik zu spielen. Aber natürlich ist der Mix immer noch absurd, oder? Wenn man 10% neue Musik spielt in einem Jahresprogramm. Das eigentlich sollte es 50-50 sein, finde ich mal. Also, egal, ich bin ja dafür nicht verantwortlich. Aber die Schweizer Szene ist also sehr überschaubar. Und lustigerweise denkt sie sogar trotz ihrer Überschaubarkeit noch in Gärtchen in Kästchen. Ich kann mich noch erinnern, Pro Helvetia hat mal dieses Oeuvre Suisse Unternehmen gestartet, wo sie neue Orchesterwerke initiieren wollten. Und da habe ich gesagt, ja, ich schreibe euch schon ein Stück, aber es müssen mindestens zwei Orchester das als Co-Auftrag geben. Und da hat sie Orchester gegeben, die haben gesagt, also nein, wenn das in unsere Stadt kommt, dann können wir das nicht irgendwie 100 Kilometer westlich oder östlich schon vorher haben. Also das ist komplett absurd, als ob jemand in Basel und Zürich in ein Orchesterkonzert gehen würde mit zeitgenössischer Musik. Entweder er geht in Basel oder in Zürich. So. Und es gab sogar Leute, die dann an alle Konzerte eben kamen, weil sie sagten, das wollte ich nochmals hören. Also das begreife ich nicht ganz, dieses Denken. Und dann gibt es natürlich noch das Lucerne Festival und das ist natürlich nun wirklich ein Motor, der international auch wirkt und Ausstrahlung hat. Das merken wir auch, wenn wir das Composer-Seminar ausschreiben zum Beispiel.
Genau, da arbeitest du ja mit Wolfgang Riem zusammen für dieses Composer-Seminar. Gibt es denn in der Schweiz deswegen auch nicht so viele Orchesterwerke, die neu geschrieben werden? Oder ist der Kosmos doch eher breit, obwohl man das vielleicht nicht so stark zur Verfügung hat?
Also ich denke jedenfalls, dass viele Orchesterwerke, sagen wir jetzt mal von einem Holliger oder von Fuhrer oder von mir oder so, die sind schon nicht für Schweizer Orchester geschrieben, sehr oft. Aber das ist irgendwo auch verständlich, weil nochmals, wir sind irgendwie von der Größe her etwa ein Bundesland in Deutschland und von daher schreibt jetzt ein Münchner vermutlich auch mal für ein Berliner Orchester und umgekehrt. Da wären wir schon in Süditalien unten ungefähr, von der Distanz her. Man muss schon die Relation sehen. Also ich will mich nicht beklagen, aber es könnte besser. Abado hat jeweils gesagt, sollte besser, könnte besser zusammen. Das war so seine Art zu proben.
Aber weißt du, du musst so Länder angucken wie Finnland oder Dänemark oder Schweden, ja. Weißt du, die richtigen Infrastrukturen haben für neue Musik. Also, wo die Orchester, wenn sie staatlich unterstützt sind, müssen sie einen gewissen Prozentsatz an neuer Musik und an nationaler neuer Musik spielen und so. Ich finde, es ist natürlich eine speziell skandinavische Situation. Aber weißt du, in der Schweiz ist es ja so. Wir haben ja den Glücksfall, dass wir nicht so eine große Musikgeschichte haben. Wir können noch eine machen. Weißt du, es ist nicht so, dass du irgendwie, dass wir sind nicht Österreich oder Italien oder Deutschland und so. Das ist doch aber auch toll, weil dann hat man irgendwie nicht so viel historischen Ballast. Weißt du, die Leute im Business selber, die haben das Gefühl, ah, Schweizer Musik, weißt du, das will ja keiner hören. Das sage ich, über was redest du? Weißt du, irgendwie über Hans Huber? Weißt du, oder es ist sehr, sehr spannend, weil die Schweiz eigentlich erst im 20. Jahrhundert wirklich auf die Landkarte getreten ist in Sachen Musik. Und da passt natürlich auch die Sinfonietta rein, weil die Sinfonietta, würde ich eigentlich nicht sagen, dass es ein richtig schweizerisches Orchester oder ein richtig baslerisches Orchester ist, weil in Basel gibt es einfach ein Hang zur Gegenwartskultur. Also man sieht das in Kunst, das geht die größte Kunstmesse auf der Welt, was die Museum der Gegenwartskunst, es gab Paul Sacher und so weiter. Die kulturelle Identität von Basel, die ist, hängt eigentlich stark an der Gegenwart und an der Zukunft. Ja. Und deswegen, dort ist natürlich die Basel-Sinfonietta ein Teil davon. Und ich meine, so Leute wie Dieter oder die beiden jungen Komponistinnen, das ist unsere Welt und deswegen ist es auch ganz logisch, dass wir jetzt über dieses Projekt hier reden. Das sollten wir schweizweit noch viel mehr machen. Aber wir fangen jetzt hier mal an.
Genau. Und ich möchte einfach schon auch noch eine Lanze brechen. Ich war jetzt vorher vielleicht etwas böse, aber praktisch alle Orchester, mit denen ich gearbeitet habe, und egal ob Luzerner, Basler, Tonhalle sowieso, heutzutage ist der Ausbildungsgrad tatsächlich da, dass man super gute zeitgenössische Interpretation kriegen könnte. Also umso mehr sollten wir es eben auch tun.
Eben könnte, die Betonung oder auf dem Konjunktiv, dass eben vielleicht noch nicht so stattfindet, wie man es vielleicht erwarten könnte. Hängt das vielleicht auch in gewissem Maße mit dem Publikum zusammen, dass diese Ästhetik noch nicht so gut kennt oder noch nicht offen ist für jegliche Richtung der modernen Ästhetik? Darf man das so sagen oder was meint ihr?
Sag du.
Nein, heute ist die neue Musik ja ganz anders als vor 40 Jahren. Heute gibt es alles, 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 alles. Das ist wie das Huhn und das Ei. Weißt du, die Leute sagen, ja, das Publikum ist noch nicht so weit, deswegen machen wir das lieber nicht. Und das Publikum, das hört es natürlich nie, deswegen kommen sie auch nie so weit. Also das Einzige, was man hier braucht, da braucht man keine Fachkenntnisse, nichts. Man braucht nur Überzeugung und Abenteuerlust. Und wenn du einfach Musik machst, und ich meine, das kann Dieter sicher auch so unterschreiben, dann ist es einfach absurd, wenn du irgendwie nur Sachen machst, die 200 Jahre alt sind. Also ich meine, egal, ob's, weißt du, ob du die Ästhetik verstehst oder nicht oder irgendwas, aber es gehört einfach dazu. Wenn man das sagt, dann unterschätzt man das Publikum gewaltig. Und in meiner eigenen Perspektive ist sehr oft das Musikbusiness viel konservativer als das Publikum.
Ja, Das kann ich also wirklich auch so unterschreiben, alles.
In diesem Sinne ist es ja super, dass wir eben dieses Programm jetzt hören oder auch eben die Sinfonietta immer wieder moderne Werke zur Aufführung bringt. Ich möchte noch mal kurz zurückkehren zu Dieter Ammann, zu dir, wenn wir jetzt gegen den Schluss des Podcasts hingehen. Andere Menschen, die vielleicht jetzt nicht in der Kunst oder im Musikbusiness arbeiten, die werden 60 und denken über die Pension nach. Wie ist das bei dir? Hast du vor, bis 66 Musik zu schreiben und dann ist fertig?
Oder? Mit 66 Jahren.
Genau, also, hat Jürgens schon gewusst.
Also es ist einfach zu sagen, also es gibt zwei Antworten. Meine Frau sagt, du lebst jetzt schon wie ein Pensionär, von daher muss ich gar nichts ändern. Und das Zweite ist aber tatsächlich so, dass ich kann nicht mit 65 mein Hirn ausschalten und sagen, so jetzt höre ich nichts mehr innerlich, so mal fertig, Klavierdeckel zu. Das geht nicht. Und solange jemand Stücke von mir will, und es sieht so aus, werde ich auch weiter komponieren, sofern es die Gesundheit erlaubt. Aber ich bin auch sehr gerne sehr faul zwischendurch.
Das ist ja auch etwas Schönes, dass man nicht die ganze Zeit immer nur arbeiten muss, sondern auch mal ein bisschen zurücklehnen kann. Und da freut sich natürlich die internationale Musikszene umso mehr, wenn es weiterhin Dieter Ammann-Werke gibt, die ja immer wieder überzeugen, auch gerade kürzlich das Klavierkonzert, wo ich dran denke, dass er international sehr groß überzeugt hat.
Weißt du, ich möchte hier noch kurz was anfügen, weißt du, auch zu Dieters Musik. Weil, als wir das Konzert programmiert haben, wir überlegen uns ja auch, was so über die Saison verteilt, welche Sachen wir machen und so. Und ich habe eben oft das Gefühl, das spricht ein bisschen dieses Thema an mit dem Publikum, weißt du, und dass die neue Musik nicht so wahrgenommen wird, dass sie natürlich auch stark darunter leidet, weißt du, dass man sie manchmal so behandelt wie, du, ey, du kannst dein Fleisch essen, aber du musst auch noch ein bisschen Gemüse dazu, weißt du, also wenn du jetzt, wenn du deinen Beethoven hören willst, dann musst du jetzt noch durch 20 Minuten Dieter Ammann durchsitzen, weißt du, und wir wollten eben genau das Gegenteil, wir haben einfach das Gefühl, weißt du, dass Dieter Ammann etwas wirklich Wesentliches zu sagen hat und dass er etwas Spannendes zu sagen hat, mit dem es sich für das Publikum lohnt, es sich damit zu befassen. Und deswegen wollen wir halt auch, dass es irgendwie im Zentrum steht und nicht irgendwie auch noch dabei ist. Also ja. Ich denke oft halt, schön. Weißt du, die Erwartungshaltungen, die schafft man mit jedem Konzert, das man macht. Und niemand von uns will gegen das Publikum programmieren oder gegen das Publikum spielen, im Gegenteil. Aber wir spüren einfach auch diese Verpflichtung, dass wir den Leuten Sachen wie die tollen neuen Orchesterwerke präsentieren müssen. Und da ist natürlich, deswegen ist Dieter hier dabei. Die Sinfonietta hat 40 Jahre Geschichte. Und in diesen Jahren kann man so viele Sachen aufzählen, die nie gemacht worden wären, hätte es die Sinfonietta nicht gegeben. Deswegen denke ich, weißt du, jedes bisschen Unvorhersehbares oder Neues und so ist einfach willkommen.
Ja, und Klang gewordene Utopie, aber die muss eben Klang werden, oder, um sie überhaupt wahrnehmen zu können. Es hat kürzlich jemand geschrieben, es waren 14 Minuten Ammann und 70 Bruckner, ich hätte es lieber umgekehrt gehabt. Das gibt's also auch. Und immerhin Bruckner, der konnte komponieren.
Ja, siehst du. Hat aber auch eine Zeit lang gebraucht, das haben lange nicht alle gewusst. Maler auch, du. Also.
Mit der Zeit, es ist wie guter Wein, wahrscheinlich bei der Musik auch, wenn sie lange lagert, wird sie besser, oder wenn es lange dauert, bis sie gemacht ist, wird sie besser, hat mir mal jemand gesagt, könnte bei der Musik auch so sein.
Wenn sie nicht Zapfen kriegt.
Das ist natürlich auch die Voraussetzung, natürlich. Aber ein schöner Schlusssatz vorhin, dieses Thema, das wir jetzt zu einem Schluss gefunden haben. Ich möchte ganz herzlich danken, Dieter Ammann, dass du dir Zeit genommen hast für den Podcast, dass wir zu dir nach Zofingen kommen durften.
Gerne.
Danke. An deinem Geburtstag. Ich möchte auch Baldur Brönnimann danken für die Co-Moderation und die Inputs, die gekommen sind. Live aus Madrid, zugeschaltet natürlich. Die nächste Folge dieses Podcasts kommt bereits in einem Monat, nämlich pünktlich zum letzten Abo-Konzert der Basel Sinfonietta dieser Saison. Dieses findet am 26. Juni statt und bereits Mitte Juni wird der nächste Podcast dazu veröffentlicht werden. Baldur Brönnimann und ich sind auch wieder dabei. Wir werden mit Janif Oron sprechen, einem jungen Basler DJ und Komponist. Denn das nächste Konzert, da steht die Verbindung von Musik und Live-Elektronik im Zentrum. Werke von Christoph Bertrand, Courtney Bryan oder Fausto Romitelli werden gespielt. Das wird sehr spannend und ich freue mich sehr schon auf das Gespräch. Für heute bedanke ich mich und unter anderem auch beim Studio Ton Ton aus Basel, das für den Schnitt verantwortlich ist, bei Kevin Jura, der die Musik komponiert hat, und bei Kafka, Kollektiv für kulturelle Aufgaben, das für die Produktion verantwortlich ist. Meine Wenigkeit, Robin Keller, bedankt sich ganz herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Musik am Puls der Zeit.
Möchtest du musikalisch am Puls der Zeit bleiben? Dann abonniere jetzt den Podcast der Basel Sinfonietta. Du findest uns überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn du mehr über unsere Konzertprojekte erfahren möchtest, kannst du uns auf allen gängigen Social-Media-Kanälen folgen. Das beliebte Abo der Basel Sinfonietta, wie auch Konzerttickets, kannst du unter www.baselsinfonietta.ch bestellen. Dort findest du auch Informationen, wie du uns finanziell als Mitglied unseres Fördervereins unterstützen kannst. Als Sinfonietta Supporter, im Sinfonietta Club oder im Sinfonietta Lab. Dieser Podcast wird unterstützt durch das Bundesamt für Kultur, Kanton Basel-Stadt und Kanton Basel-Landschaft.